Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Mal eine Frage an die Sportbegeisterten. Welche Sportart ist wohl die schwerste? Die schwerste? Denksport, okay. Da denkt man vielleicht zuerst an Gewichtheben. Das ist ja wirklich schwer. Das ist vielleicht das Schwerste. Oder Marathonlaufen, wo man viel Kondition braucht. Was ist das Schwerste? Schach wahrscheinlich nicht. Vielleicht könnte man auch sagen Boxen. Wenn man sich so Klitschko ansieht, dann muss man schon eine ganz gute Kondition haben, auch einen entsprechenden Körperbau mitbringen. Und man braucht viel Kraft und Ausdauer. Nehmen wir mal an, dass Boxen das schwerste Sport wäre. Dann gibt es noch was Schwereres in der Disziplin Boxen, was noch schwerer ist. Kickboxen, nein, nein. Wrestling auch nicht. Noch schwerer als das normale Boxen ist, Boxen ohne zurückzuschlagen. Stell dich hin und du steckst nur ein. Das ist der absolut schwerste Sport. Den gibt es gar nicht, weil es keiner will. Und wahrscheinlich auch keiner, weil es keiner aushalten würde. Wie lange bleibst du stehen? Und was ist noch schwerer? Ich lese unseren Predigttext. Steht im Lukas 6, Verse 27 bis 35. Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen, betet für die, welche euch beleidigen. Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere dar. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch nicht das Unterkleid. Gib jedem, der dich bittet. Und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, so tut auch ihr ihnen. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen Leid, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr? Auch die Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein. Und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Wenn man die Bevölkerung fragt, was ist das Besondere des Christentums, des christlichen Glaubens, dann kommt sofort Liebe. Und das ist auch richtig. Etwas feiner gefasst könnte man sagen, die Nächstenliebe. Das kriegen auch noch viele auf Anhieb hin. Also nicht immer ich, sondern auch mal oder mal mehr der andere. Nicht nur an mich denken. Das hat unsere ganze westliche Welt geprägt in unseren Wertvorstellungen. Dass wir uns kümmern um Menschen, die schwach sind, die behindert sind, die sich nicht selbst helfen können. Wir leben in einem Land, wo wir auf den Staat vertrauen. Du fällst nicht durchs Netz. Und wenn du krank umkippst, dann gibt es einen Krankenwagen und ein Krankenhaus und irgendjemand, der Staat bezahlt dafür. Auch wenn du nicht ausreichend krankenversichert bist, dir würde keine ärztliche Hilfe verweigern. Dieses Vertrauen, dass wir... Irgendwas knackt hier immer, ne? So, ist es so besser? So, ich versuche das nochmal anders hinzubiegen. So, jetzt hoffentlich geht es so. Da, wo wir auf den Staat vertrauen, das ist einmalig in der ganzen Weltgeschichte, dass wir so ein Vertrauen haben, dass da irgendwie Leute sind, die ich gar nicht kenne, aber die mir im Ernstfall helfen würden. Da gibt es Polizei, Krankenwagen, alles Mögliche und die helfen mir. In den meisten Gesellschaften dieser Welt ist das die kleine Familie, die große Familie und dann der Clan, der für mich sorgt. Das ist das Natürliche. Diese Nächstenliebe, den zu lieben, der mit uns verwandtschaftlich gar nichts zu tun hat, das, was Jesus vorgemacht hat, das hat unsere ganze Kultur geprägt. Ob ich nun Christ bin oder nicht. Wir sprechen heutzutage von einer abgemilderten Form der Nächstenliebe. Denn mein Nächstenlieben, meine Güte, ist das nicht schon ein bisschen viel? Aber zumindest sollte ich tolerant sein. Das fordern wir eigentlich von jedem ein in unserer Gesellschaft. Tolerant gegenüber anderen Parteien, anderen Meinungen. Das heißt ertragen. Und das ist schon mal eine Menge Arbeit, die Meinung eines anderen, die ich vielleicht grottenschlecht finde und völlig total falsch, aber ich setze mich dafür ein, dass du deine Meinung sagen kannst. Das ist Demokratie. Dafür setze ich mich ein, dass du deine völlig absurde Meinung sagen darfst. Merkt ihr, wie schwer es uns fällt, das zu sagen? Wir wollen das nicht hören. Das ist auch gar nicht gut, wenn deine Meinung andere Leute hören. Das ist der Anfang, wenn Demokratie an zu kippen fängt. Und wir merken das. Das darf nicht mehr gesagt werden. Das ist nicht politisch korrekt. Klar, es gibt natürlich Grenzen, wo ich Menschen, wo ich Völker verletze durch bestimmte Aussagen, die historisch falsch sind. Wenn irgendwas geleugnet wird, was tatsächlich stattgefunden hat, auch wenn es noch so peinlich ist für das deutsche Volk. Aber wie häufig kommen wir in diesen Meinungsstrom, links und rechts darf nicht mehr gesagt werden. Wie häufig setze ich mich selbst ein für jemanden, der eine grottige Meinung vertritt und ich sage, du sollst es sagen dürfen. Da merken wir, wie schwer das fällt. Toleranz ist schon echt viel. Auch schon eine harte Disziplin. Aber die absolute Königsdisziplin ist nicht nur Nächstenliebe, sondern Jesus hat noch einen draufgesetzt. Und dann werden wir alle schwach. Und das ist die Feindesliebe. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das hat Jesus am Kreuz gesagt, mit der Luft, die er noch zur Verfügung hatte. Denn er musste sich jedes Mal auf seine Füße stützen und sich nach oben drücken und hochziehen, an den Nägeln, um Luft zu kriegen. Und ihm war es wichtig, das zu sagen. Es gibt 7 Kreuzesworte überliefert von ihm. Aber das war unter anderem ihm ganz wichtig, auch zu sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat Feindesliebe gelebt. Er hat eingesteckt und nicht ausgeteilt. Nicht linke Backe gegen linke Backe, sondern hat die andere Wange hingehalten. Ja, was tun wir Besonderes, wenn wir die lieben, die uns auch lieben? Wenn wir was leihen und wir erwarten es auch zurück? Das können alle. Das können Juden, können alle Menschen, alle Religionen auf dieser Welt. Aber wegzugeben und nichts zurückerwarten? Nichts zurückerwarten. Es ist ja schon eine Leistung, wenn ich sage, ich fordere es nicht zurück, aber ich würde mich schon freuen, wenn da noch was zurückkommen würde. Und ich erwarte es nicht. Der Herr gibt's. Ich habe es abgeschrieben. Ich erwarte es nicht zurück. Das fällt schwer. Jesus, hast du das ernst gemeint mit der Feindesliebe in dieser extremen Form? Okay. Wenn Leute mich beleidigen, das ist schon hart. Und dann für die zu beten, das ist auch hart, aber das kriege ich vielleicht noch hin. Leute zu segnen, die einen verflucht haben, das kriege ich vielleicht auch noch hin. Aber das ist auch schon nicht selbstverständlich. Die natürliche Reaktion ist, dass ich sofort austeilen will. Schlägt mich einer, schlage ich reflexartig zurück, das läuft übers Rückenmark. Da muss ich nicht lange nachdenken. Wie viel Aggression haben wir in uns? Ich kenne das von mir. Zum Glück mache ich nur Gegenstände kaputt, wenn ich genervt bin. Aber da möchtet ihr nicht dabei sein. Ich habe schon die Tür eingetreten. Das Schloss habe ich nachher wieder ausgewechselt. Ist schon ein bisschen her. Ich bin erstaunt, erschreckt über mich selbst, welche Aggressionen da drin sein können. Sag, Herr, hilf mir. Verändere mich. Schenk mir irgendwie ein anderes Ventil. Danke, dass ich das nicht an Menschen auslasse. Dass es immer nur irgendwelche Sachen sind, die mir runterfallen oder was weiß ich, wenn die Sachen bestraft. Danke, dass ich das nicht an Menschen auslassen muss. Aber richtig gut ist es immer noch nicht. Jesus, wie hast du das gemeint mit der Feindesliebe? Alles weggeben? Das endet doch in der Selbstauflösung. Dann kann ich doch meinen Lebensberechtigungsschein abgeben. Jesus, da bin ich der Verlierer. Denn die anderen nehmen gerne. Und da wird nichts zurückkommen. Jesus spricht hier nicht eine allgemeine Forderung an, an die Gesellschaft. Wir erinnern uns, die Älteren von uns vielleicht, Franz Alt hat mal Report geleitet aus München, ein kleines Büchlein geschrieben, die Bergpredigt angewandt auf unsere Gesellschaft. Das funktioniert nicht. Warum nicht? Weil ich als Politiker Verantwortung auch für die Menschen trage, die nicht an Gott glauben, die nicht diese Freiheit haben, wegzugeben und nichts dafür zu verlangen. Da würde ich sie zwingen zu etwas, was sie nicht tun können. Jesus spricht hier nicht, fordert hier nicht irgendwelche moralischen Ziele ein, sondern er macht Mut und sagt, wenn du das kannst, dann geh diesen Weg. Da gibt es verschiedene Disziplinen, die sind unterschiedlich schwer. Aber versuch es mal. Mal gucken, was dann passiert in deinem Umfeld. Du kannst nur selbst mit gutem Beispiel vorangehen, aber du kannst es nicht einfordern. Denn um das zu tun, braucht es etwas, was nicht aus dir selbst kommt. Du brauchst letztendlich mich dazu. Was hat Jesus noch gesagt? Wer sein Leben gewinnen will, ja, ich bin dabei, das wollen wir alle, der wird es verlieren. Oh, wie meinst du das, Jesus? Ich werde mal sterben, ja? Ist das damit gemeint? Ich glaube, er hat was anderes damit gemeint. Denn er sagt, wer aber sein Leben verliert, um meiner Willen und um des Evangeliums, der guten Botschaft von Gottes Liebe, dass er die Menschen erlöst, um dessen Willen verliert, der wird sein Leben gewinnen. Jesus, wenn Jesus von Leben redet, dann denkt er nicht nur an die Zeit, die wir hier auf der Erde sind, sondern er denkt an unser Leben in Ewigkeit. Das ist die Perspektive. Wenn ich nur dieses Leben habe und ich weiß nicht, was danach kommt, dann muss ich Egoist sein. Oder ich bin es häufig, muss es vielleicht nicht, aber ich bin es häufig. Ich muss alles aus diesem Leben rausziehen, denn ich habe nur eins. Ich muss auf jeder Party tanzen und mir alles Mögliche leisten und Spaß und bis zum Ende haben. So viel wie geht, denn irgendwann ist Feierabend. Und bis dann, ja, wenn ich da stehe und zurückschaue, wird das wertvoll sein, was ich alles gemacht habe? Jesus sieht unser Leben in der Ewigkeitsperspektive und nur dorthin kann ich die Kraft bekommen, mich anders zu verhalten als die meisten Menschen. Gewalt erzeugt immer Gegengewalt. Wir haben das im Kleinen und wir haben das im Großen. Wir erleben das, ob das nun Zölle sind, die erhoben werden auf alle möglichen Sachen von Staaten oder ob es im mitmenschlichen Bereich, in der Familie oder in der Schule ist, Aggression gegen Aggression. Und es ist eine Spirale, die immer weitergeht. Da kommen wir so leicht nicht raus. Doch. Du kommst da raus. Es gibt nur einen Weg. Und das ist dieser Weg, den Jesus beschritten hat. Feindesliebe. Und je nachdem, was da gefordert ist, gibst du etwas weg von dir. Aber Liebe ist die einzige Macht, die Gewalt entwaffnet. Die Stasi und die NVA, das stand spitz auf Knopf, dass sie mit Gewalt diese Montagsmärsche beendet hätten. Die wären mit Militär eingerückt. Die waren alle schon, hatten alle schon fast den Marschbefehl. Riesenmassen, das Volk in Aufruhr und eine von denen, die dort Befehlshaber waren, sollte gesagt haben, wir waren auf alles vorbereitet, auf alles, aber nicht auf Menschen mit Kerzen. Das war zu viel. Das war entwaffnend. Eine Kerze ist keine Waffe, kein Symbol der Gewalt, sondern der Besinnung, etwas Sanftmütiges, etwas, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir an Dinge denken. Dagegen hatte das Militär nichts aufzubieten. Feindesliebe ist wirklich die Königsdisziplin. Aber wir können Schritte gehen. Vielleicht fangen wir an, irgendwo hineinzugehen und sagen, ich will segnen, auch wenn Leute mir gram sind, wenn Leute mich vielleicht beleidigt haben, ich will segnen, ich will für sie beten. Vielleicht kann ich das in der Öffentlichkeit noch nicht zeigen, weil ich angespannt bin, das fällt mir schwer, aber ich ziehe mich zurück in mein Kämmerlein und fange an, für diese Menschen, die mir so tierisch auf den Senkel gehen, zu beten. Für meinen ungerechten Lehrer, für den, der mich in der Schule immer wieder mobbt, für den Arbeitskollegen, der mich anschwärzt, beim Chef. Ich will für ihn beten. Vielleicht fängt es da an, der erste Schritt. Und dann verändert Jesus vielleicht mein Herz. Und ich kann vielleicht auf ihn zugehen und irgendwo, jedenfalls schon mal nicht so angespannt sein, ihm vielleicht was Gutes tun, was er von mir garantiert nicht erwartet, weil er nämlich genau weiß, wie er mich behandelt hat. Das löst ein versteinertes Herz auf. Liebe ist der einzige Stoff, der Menschen verändert, Gewalt auflöst, entwaffnet. Aber das kostet. Das kostet so viel, fast bis zur Selbstaufgabe. Und wenn Tertullian und Augustin sagen, das Blut der Märtyrer, derjenigen, die um Christi willen gestorben sind, sich nicht gewehrt haben, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Wie viele Menschen sind durch dieses Zeugnis gerade zum Glauben gekommen und haben Jesus angenommen, haben Frieden erlebt? Ihr erinnert euch sicherlich noch an die Predigt von Chris beim Punkt 11 Gottesdienst. Da ging es um Frieden. Das Glas, wo Frieden, Gottes Geist kommt und das Dunkle herausgespült wird. Das ist erfahrbar. Diese Welt wird verändert nicht durch große Manifestationen, nicht durch große Beschlüsse, sondern durch das Leben Einzelner, die wie Salz und Licht in diese Gesellschaft hineinkommen. Und das fällt auf. Denn Salz ist anders als die Suppe, aber sie ist gut für die Suppe. Und Licht macht Dunkelheit hell. Aber es kostet was. Als Dashti hier in die Gemeinde kam, da hat er mehr Informationen über den christlichen Glauben gesucht. Er hatte sich schon im Irak damit auseinandergesetzt. Und das Spannende war, in dem Moment, wo er die Bibel in der Hand hatte, wurde er ruhig. Und hier haben wir in mehreren Gesprächen, hat er mich Sachen gefragt, was der christliche Glaube ist, und hatte alle möglichen Fragen. Und dann sagte er, ich möchte getauft werden. Dann habe ich gesagt, du Taufe, das ist eigentlich, dann gibt man Jesus sein Leben ganz. Da vertraut man ihm ganz. Willst du diesen Schritt machen? Und dann habe ich ihm das aufgeschrieben, so ein Gebet, wo man Jesus sein Leben anvertraut und ihn als Herrn in sein Leben aufnimmt. Das hat er getan, wo er um Vergebung gebeten hat, für seine Schuld auch, und ich ihm Vergebung zugesprochen habe. Und dann habe ich für ihn gebetet, und dann ist das passiert, was bei so vielen Menschen passiert, die diesen Schritt gehen. Er sagt hinterher, das habe ich noch nie erlebt. Und ich fragte nach, was war das? Und er sagte, meine ganze Aggression, mein Ärger, meine Aggression, ich wurde wie geschüttelt, rausgeschüttelt, als das ist auf einmal weg. Wie so ein Kleid oder irgendwas, was er verlässt, rausgezogen wurde aus einem Mantel von Aggression und Hass. Gott verändert Menschen. Und diese Menschen können diese Welt verändern, aber nur mit Jesus im Gepäck. Und das gibt Frieden, den diese Welt so sehr braucht. Aber es ist eine sportliche Disziplin. Aber Gott ist ein guter Trainer. Amen. Lass uns beten. Jesus, danke, dass wir aus Vergebung leben dürfen. Und danke, dass du lebst und dass du erfahrbar bist. Und dass du Hass und Gewalt und Aggression wegnehmen kannst, weil du uns ein neues Herz schenkst. Jesus, danke, dass wir Aggressionen, all das, was uns nervt, dass wir es an deinem Kreuz ablegen dürfen. Und dass wir von dir Frieden und Vergebung erleben dürfen und empfangen dürfen. Und ich bitte dich, dass wir das weitergeben in diese Welt, Herr. Lass uns Licht und Salz sein. Danke, dass du mitgehst und dass du uns nicht alleine lässt. Amen.